Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ja, Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das sind bekannte sonntägliche Worte. Selbst die Konfirmanden werden sie kennen. Sie warten darauf, denn sie signalisieren das lang ersehnte Ende des Gottesdienstes. Man darf da schon mal aufstehen, die Glieder recken und sich so ein bisschen startklar machen für den Rest des Sonntags. Gleich geht's los, das bunte Leben. Und nun stehen heute diese Worte am Anfang der Predigt. Was sind sie nun? Schlusspunkt oder Höhepunkt des Gottesdienstes? Ich kann mich an einen alten Mann in meiner Kindheit erinnern, der wartete immer auf den Segen. Er kam jeden Sonntag zum Gottesdienst, war aber so schwerhörig, dass er kein Wort verstand. Das Einzige, was er mitkriegte, war, wenn die Gemeinde das Vaterunser betete, dann betete er mit, aber immer außerhalb des Rhythmuses, immer verneben, es störte immer. Aber er hat mitgekriegt, da läuft gerade das Vaterunser und er hat mitgemacht. Na, eines Tages hat ihn mal jemand gefragt, also damals, kennen die Älteren noch, gab es so Hörrohre, ne, so ein Holztrichter und so langes Rohr, den hielt er ans Ohr, dann konnte man dort reinbrüllen. Und manchmal verstand er dann was. Er fragte: Warum gehst du eigentlich jeden Sonntag in den Gottesdienst? Du bekommst doch eh nichts mit. Und er antwortete: Doch, ich nehme aus jedem Gottesdienst den Segen mit. Der Segen, Schlusspunkt oder Höhepunkt des Gottesdienstes. Dieser schlichte alte Mann, der Kurt, der fast nichts mehr verstand, hatte doch von tiefstem Herzen verstanden, was Segen bedeutet. Hat mich sehr beeindruckt. Leben unter Gottes Segen. Was bedeutet er? Wie bekomme ich ihn? Und wie gebe ich ihn weiter? Zu diesen Punkten möchte ich jetzt gerne etwas sagen. Also Segen, was bedeutet das? Das Wort segnen bedeutet zunächst Gutes sagen. Oder auch loben, preisen. Im Deutschen sind das verschiedene Worte, segnen und loben. Im Hebräischen ist es eins, da kann man auch sagen, segne den Herrn meine Seele. Oder im Englischen auch, to bless. Blessed be the name of the Lord oder be blessed your name oder was die junge Gemeinde immer singt, gesegnet sei sein Name, gelobt. Es meint etwas Gutes sagen. Und deshalb, wenn wir anderen etwas Gutes wünschen, dann sagen wir ja auch gesegnetes neues Lebensjahr oder gesegnete Feiertage oder gesegnetes neues Jahr. Und die Antwort ist in der Regel Danke, weil es ein guter Wunsch ist. Und den Segen, den Gott gibt, wenn er uns etwas Gutes gibt, wird auch immer wieder zum Danken, zum Loben führen, sodass zwischen Gott und uns immer Gutes ist und hin und her geht. Wobei der Segen, den Gott gibt, ist mehr als nur ein Wunsch oder ein frommer Wunsch. Segnen heißt übertragen, mitteilen. Also wenn Gott segnet, dann sagt er nicht, ich wünsche dir 1000 Euro, sondern dann gibt er 1000 Euro. Und das Erste, was die Menschen überhaupt hörten, als sie geschaffen wurden, war Gottes Segen. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Was bedeutet das? Er gab damit etwas von sich weiter, er übertrug etwas von sich auf die Menschen, zum Beispiel die Fähigkeit, Leben hervorzubringen. Bisher hat Gott nur das Leben geschaffen, jetzt sagt er, vermehrt euch. Und es ist nach wie vor eins der größten Wunder, wenn ein Baby geboren ist. Ja, die Eltern haben Leben weitergegeben, das kommt ganz von ihnen, und trotzdem ist es ein Riesengeheimnis, wie da ein Leben entstanden ist. Da hat Gott etwas von sich weitergegeben, von seiner Fähigkeit, Leben hervorzubringen. Und auch bisher hat Gott geherrscht über die Erde. Jetzt sagt er, ihr sollt herrschen an meiner Stelle. Gott gibt von seiner Herrschaft, seiner Fähigkeit zur Herrschaft etwas an uns weiter. Segen heißt übertragen, mitteilen. Schauen wir uns jetzt hier im 4. Mosebuch diesen priesterlichen Segen oder den aaronitischen Segen an. Er ist im Urtext ganz kunstvoll zusammengefügt, das kann man im Deutschen gar nicht so wiedergeben richtig. Es sind drei Sätze aus jeweils zwei Gliedern, zwei Verben, und die nehmen stufenartig in ihrer Länge zu. Der erste Satz enthält drei Worte im Hebräischen, der zweite fünf und der dritte sieben. Und es bedeutet immer eine Steigerung. Und der dritte Satz mit seiner Vollkommenheitszahl von sieben Worten und mit seinem siebten Wort, Shalom, ist der Höhepunkt. Ich habe deswegen diese Blätter verteilen lassen, man kann da gern mal reinschauen. Vorne der dreifache Segen, im Hebräischen ist immer eine Zeile ein Wort. Die ersten drei Worte, es segne dich. Dann steht dort der hebräische Gottesname, Jahwe. Ich bin da, ich werde immer da sein, ich werde immer für dich da sein. Dieser Gott, der diese Bundesbeziehung mit dir haben will, er segnet dich und er behüte dich. Das meint Begleitung und Schutz im alltäglichen Leben. Und das schließt in der Bibel durchaus die leiblichen und materiellen Güter mit ein. Also, dass wir mit allem Notwendigen versorgt sind oder sogar im Überfluss versorgt sind, Reichtum. Dass die Arbeit gelingt, dass die Familie glücklich ist und so weiter. Das steckt dort alles mit drin, in diesem Segen. Es geht um das Gedeihen aller leiblichen und materiellen Güter und um den Schutz vor allem Schaden. Armut kann schaden, aber Reichtum ganz genauso. Der Reichtum kann Menschen verderben. Und Wohlstand führt oft von Gott weg. Und dann ist Wohlstand ein Fluch und kein Segen. Also gerade auch wenn wir reichlich und gut materiell versorgt sind, brauchen wir Gottes Schutz und brauchen wir Gottes Segen. Nicht nur, wenn wir arm sind. Es segne dich, Jahwe, der Herr, und er behüte dich. Das hat viel mit der Schöpfung zu tun und mit dem Schöpfer. Wenn ich das hier so geschrieben habe aus der Fülle Gottes, man kann das nicht so in Spalten eigentlich einteilen, man kann Gott auch nicht so in Schubladen schieben. Auch die Trinitätslehre ist ja eine Krücke, die es auch nicht erfassen kann. Ja, das sind Akzente, die ich immer setze, oder Schwerpunkte, die Ihnen helfen, ein Stück das zu entfalten, aber bitte nicht jetzt darauf einschränken, dass wäre Gott nicht angemessen, auch dem Segen nicht angemessen. Das Zweite, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Angesicht leuchten lassen, man kann das auch wieder kaum angemessen übersetzen. Aber wir wissen ja vielleicht, was ein leuchtendes Gesicht bedeutet und was ein finsteres Gesicht bedeutet. Gott wendet sich dir freundlich zu und er lässt dich seine Güte wie ein wärmendes Licht erfahren. Gottes Absicht, Gottes guter Wille werde für dich verstehbar. Du darfst seine Größe und seine Allmacht, seine Herrschaft erkennen. Du erkennst Gottes Wege in der Welt und damit auch deinen Weg in der Welt, den Gott für dich hat. Du darfst dich von Gott ganz angenommen wissen. Er schaut dich mit strahlenden Augen an und sagt, super, klasse, dass du da bist. Seine Augen leuchten, wenn er dich sieht, so ist begeistert. Sagt, ich habe dich angenommen, ich finde dich klasse, ich habe ein Auge auf dich. Und das gibt dir Erfüllung, das gibt deinem Leben Sinn, das gibt deinem Leben Richtung. So kannst du erkennen, weshalb du da bist und wozu du da bist. Du findest deine Identität, das lässt dich aufleben, wenn ich dich so anschaue. Als Christen wissen wir, dass diese unverdiente Nähe Gottes, die Gnade Gottes, etwas mit Jesus zu tun hat. Dort hat die Liebe Gottes, dort hat die Gnade Gottes ein Gesicht bekommen. Da schaut er uns an. Und es tut unserer Seele richtig gut. Da wird sie heil, wenn sie sich so angenommen weiß, wenn sie weiß, Gott schaut mich begeistert mit strahlenden Augen an. Er freut sich, dass ich da bin. Er hat mich gemacht, einzigartig. Es gibt nicht nochmal jemanden wie mich. Unter Gottes Segen. Und dann der Höhepunkt, der Herr hebe sein Angesicht über dich oder er wende sein Angesicht dir zu und er gebe dir oder er setze für dich fest, er gründe dir Shalom, Frieden, Heil. Gott wende dir sein Angesicht zu. Dieser Satz ist so, wie er dasteht in der Bibel, einmalig. Und er meint die innigste und persönlichste Gottesnähe, die überhaupt möglich ist. Und diese innigste, persönliche, intime Gottesnähe ist für uns heute möglich, vor allem durch den Heiligen Geist. Ohne Gottes Geist bleibt Gott eine ferne Theorie. Aber Gottes Geist schenkt uns Gottes unmittelbare Nähe. Und zwar ganz innen in unserem Geist. Das hat nichts mit äußeren Formeln zu tun oder Formen. Das kann man auch nicht durch religiöse Übungen herbeiführen irgendwie. Sondern diese innigste, intime Gottesnähe ist das Kostbarste, was wir überhaupt auf dieser Erde erleben können, weil da schon ein Stück Himmel in unserem Herzen ist, in unserem Innersten. Diese Gottesnähe ist das absolut Gute. Und da kommen wir in einen ganz tiefen Frieden hinein. Einen Frieden, den Menschen und Umstände weder geben noch nehmen können. Paulus schreibt später, er ist höher als alle Vernunft. Das heißt, er übersteigt alles Verstehen. Er ist da, auch wenn man sagt, er kann jetzt gar nicht da sein. Das passt gar nicht zum Rest. Doch, dieser Friede ist stärker, er ist größer, er ist allem überlegen und will uns ganz durchdringen. Und Frieden, Shalom, meint, dass wir zur Ganzheit finden, zur Ganzheit kommen, dass wir heil werden. Wir treten ein in die Harmonie mit Gott und mit uns selber und mit der Schöpfung. Alles kommt in Übereinstimmung, alles wird stimmig, auch gesund. Das alles meint Shalom, Frieden. Und dieser Friede beginnt in dir, wenn du unter dem Segen Gottes stehst. Und zwar beginnt er ganz innen in deinem Geist. Die Seele kann noch aufgewühlt sein und durcheinander, trotzdem hast du ganz tief in dir drin diesen Frieden, der nicht genommen werden kann. Und der will sich dann ausbreiten in deine Seele hinein, dass deine Seele heil wird und zur Ruhe kommt. Und er kommt dann auch in deinen Körper, was oft auch Heilung bedeutet, dass da die Dinge wieder in Übereinstimmung kommen und nicht mehr gegeneinander kämpfen und was da alles so abgeht. Dass wo dieser Körper in den Frieden Gottes kommt, das ist mit eingeschlossen. Ja, und dann möchte dieser Frieden weitergehen zu deiner Familie, in deine Umwelt, in deinen Ort, in dein Land, in unsere Welt. Dies und noch mehr bedeutet Gottes Segen. Und die Frage ist, wie bekomme ich den? Zum Beispiel, indem ich so mache wie der alte Mann, von dem ich erzählt habe, indem ich ihn im Gottesdienst ganz bewusst empfange. Mit einem glaubenden und offenen Herzen. So, jetzt empfange ich diesen Segen und gehe in diesem Segen nach Hause und in meinen Alltag. Gott ist dabei. Und wenn die Predigt nichts war, wenn die Lieder nichts waren, dann nimm doch den Segen mit. Es müsste eigentlich reichen. Der Segen ist mit einer Geste verbunden, die erhobenen Hände. Wenn wir die Hände so zu Gott erheben, dann geht das Gute von uns zu Gott hin, also Lobpreis. Wenn wir die Hände so halten, dann kommt das Gute von Gott zu uns Menschen oder wird so weitergegeben. Gott sagt, ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Es geht also nicht nur um etwas, was wirkt, sondern um den persönlich wirkenden Gott. Der Name steht für die Person, also Gott selbst wirkt. Im Deutschen hängt Segnen mit Signieren zusammen. Also du trägst als Gesegneter Gottes Signum, bist gekennzeichnet als Gottes Eigentum, stehst unter seinem Schutz, unter seiner Autorität. Und den Namen Gottes auf jemanden legen, hat in der Bibel eigentlich etwas mit Handauflegung zu tun. Von hier vorne dann praktisch mehr so symbolisch auf allem. Aber das heißt, da wird etwas übertragen, da wird etwas mitgeteilt. Die Priester haben von Gott etwas mitzuteilen und weiterzugeben. Und so darfst du dich auch ganz persönlich segnen lassen. Es ist eigentlich sehr schade, dass das bei uns oft nur zu offiziellen religiösen Anlässen geschieht, also zur Taufe, zur Konfirmation und zur Trauung im Wesentlichen. Nein, das darfst du auch ganz persönlich in Anspruch nehmen und dich segnen lassen. Von jemandem, wo du weißt und spürst, dass er von Gott etwas weiterzugeben hat. Gerade wenn du in äußeren oder inneren Nöten bist. Wer darf segnen? Hier im Alten Testament sind es die Priester, die von Gott auserwählt sind und berufen, eingesetzt, die Gottes Autorität haben. Aber was steht im Neuen Testament? Da steht etwa in der Offenbarung am Anfang, Kapitel 1, Jesus Christus liebt uns und hat uns erlöst von unseren Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor seinem Gott und Vater. Das heißt, wer die Liebe Gottes in Jesus angenommen hat und wer um seine Erlösung durch Jesus Christus weiß, der ist vor Gott ein Priester und der darf segnen. Er darf in Gottes Autorität etwas von Gott weitergeben. Die Reformation sprach vom Priestertum aller Gläubigen. Das war ein Kernpunkt der Reformation. Etwas, was wir evangelischen Christen heute praktisch kaum noch leben. Priestertum aller Gläubigen. Dann darf das jeder Gläubige tun. Viele meinen heute, die Vollmacht zum Segnen sei von einem Studium oder von einem Amtskittel oder Amtstitel abhängig. Nein, sie ist von dem abhängig, was Jesus für uns getan hat. Du darfst also zu einem Christen gehen, der weiß, was Jesus für ihn getan hat und darfst dich von ihm segnen lassen. Dieser Christ sollte mit dem Segnen vertraut sein, das ist sicher gut. Und er sollte auch ein gewisses Maß an geistliche Autorität haben. Ich selber lasse mich nicht unbedingt von jedem segnen. Wenn jemand schmutzige Hände hat, dann wird man auch schmutzig. Und das gilt nicht nur im körperlichen Sinn. Man soll schon ein bisschen hinschauen. Aber also mein Seelsorger ist kein Pfarrer oder kirchlicher Mitarbeiter. Das ist ein ganz normaler Mensch. Und er hat mehr Durchblick und Vollmacht als viele, die bei der Kirche ihr Geld verdienen. Also das hat damit erstmal nichts zu tun. Sondern ob jemand mit Gott so lebt, dass er etwas weitergeben kann. Und so darfst du Segen empfangen unter Handauflegung zuerst in der Seelsorge natürlich, in einem Gespräch, wenn man hinterher betet und dann Segen empfängt. Ich weiß nicht, wo ich heute ohne viele solcher Segnungen wäre, bestimmt nicht hier. Ich habe dem ganz, ganz viel zu verdanken. Und ich weiß, dass dort das Entscheidende geschieht, auch in der Seelsorge. Manchmal geht es auf Rüstzeiten Segnungsabende, wo so eine Gelegenheit ist, so vor allen. Oder nach dem Gottesdienst, ich brauche noch mal, betest du noch mal mit mir? Kann man doch fragen. Oder es gibt Segnungsgottesdienste. Oder im nächsten Oase-Gottesdienst wollen wir auch eine Zeit haben, wo Gelegenheit ist, wo Segnungsteams sind und man kann nach vorne oder hinten gehen und sagen, bete mal mit mir, segne mich mal, leg mir die Hände auf. Also es gibt Gelegenheiten, wir dürfen sie suchen, wir dürfen sie schaffen. Es gehört dazu. Und damit sind wir schon beim Nächsten. Wer weiß, was Jesus für ihn getan hat und damit von Jesus zu einem Priester gemacht ist, der darf andere segnen, ja, ist berufen, andere zu segnen. Im ersten Petrusbrief steht, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Was ihr selber empfangen habt, wozu ihr berufen seid, das sollt ihr bitteschön auch weitergeben und nicht für euch behalten. Deshalb ist es ganz logisch, dass Christen immer auch segnen sollen, nicht nur Segen empfangen. Wie mache ich das? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es fängt an, dass wir anderen einen Segen wünschen. Das tun wir ja auch alle. Gesegnetes neues Lebensjahr oder so. Da fängt es an. Das ist doch schon gut. Wir können auch noch Schritte weitergehen. Man kann jemanden einfach anschauen und im Stillen im Herzen sagen, ich segne dich im Namen von Jesus. So ganz schlicht. Gerade wenn es mit anderen schwierig ist. In der Klasse, auf Arbeit oder in der Nachbarschaft. Segne sie einfach mal. Manche haben die Erfahrung gemacht, dass sich das Klima im Betrieb komplett geändert hat. Einfach nur, weil sie ständig ihre Kollegen gesegnet haben im Stillen. Das haben die gar nicht gemerkt. Man muss sich da nicht hinstellen. Ja, das kann man in der Stille, ich segne dich im Namen von Jesus, Herr, segne diesen Menschen. Dass wir, ja, wenn du durch den Ort gehst, spazieren gehst und du triffst jemanden, kannst du doch sagen, der Herr segne dich. Oder wenn du an einem Haus vorbeigehst, weißt, wer da wohnt, Herr, segne diese Familie, segne die Person, die dort wohnt. Mach das doch einfach so ganz, ganz schlicht, gewöhn dir das an, so einfach Segen weiterzugeben. Und du darfst auch andere unter Handauflegung segnen, wenn du merkst, dass das jetzt dran ist. Also ganz besonders wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder so segnen. Abends vorm Einschlafen, dass sie im Frieden Gottes, unter dem Schutz Gottes schlafen. Oder wenn sie krank sind, wenn sie Bauchweh haben, dann leg doch mal deine Hand auf den Bauch und bete und segne. Und du wirst erleben, dass da oft was passiert. Wenn du es nicht machst, erlebst du es nicht. Schaden tut es nicht, sie empfangen immer Liebe. Oder wenn sie in die Schule gehen, wenn sie in den Kindergarten gehen, früh unter den Schutz Gottes stellen, ganz wichtig. Da kann man diesen Segen aus der Bibel nehmen, da muss man nicht groß was erfinden, aber dass man so die Kinder segnet oder Großeltern ihre Enkel segnen. Oder eben, wo es sich ergibt im persönlichen Gespräch oder wo man betet oder zusammen eine Not vor Gott bringt oder jemand ist ganz unten, darf ich dir mal, dann kann ich die Hand auf die Schulter legen oder auf den Kopf und segnen. Das sollte etwas ganz Normales sein. Es sollte zu unserer Glaubenspraxis gehören. Wenn du jemanden segnest, dann legst du Gottes Namen auf ihn. Dann stellst du ihn in Gottes Gegenwart. Und das bedeutet immer etwas Gutes. Und ich habe noch nicht gehört, dass es schadet. Also Ich glaube, man kann da nichts verkehrt machen. Was Gott dann tut, ist seine Sache, es ist sein Name. Das haben wir nicht in der Hand, müssen wir auch nicht. Es ist nicht mehr unser Part. Unser Part ist, mal unsere Hand zu nehmen und den Segen auszusprechen. Das andere können wir ganz getrost und locker Gott überlassen, was er daraus macht. Aber wir dürfen Segensmittler sein. Und das ist das Schönste, was man tun kann. Du darfst Segen empfangen und weitergeben. Mach's einfach. Dieses Empfangen beginnt vielleicht im Gottesdienst. Der Segen nicht Schlusspunkt, sondern Höhepunkt. Gott kommt aus seiner Höhe in deine Tiefe. Er macht nicht Schluss, sondern er fängt Neues an mit dir, wenn er dich segnet, oder er führt Gutes weiter. Sei gesegnet und sei ein Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.